Ja, ich möchte heute über zwei weitere Punkte aus der Geistesfrucht sprechen. Über das Leben im Heiligen Geist. Warum? Weil wir sind der Überzeugung, dass wir als Christen mehr lernen müssen, mit der Kraft des Heiligen Geistes in unserem Alltag zu leben. Nico hat uns bereits vor einigen Wochen darauf eingestimmt. Er hat dazu ermutigt, den Heiligen Geist in uns wirken zu lassen. Wir sind davon überzeugt, dass wir Christen mit bloßer Theorie, mit bloßen Appellen nicht weiterkommen, sondern wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes in deinem und auch in meinem Leben. Was ist in deinem Leben anders, weil du Christ bist? Wo machst du als Christ einen Unterschied? Im Brief von Paulus an die Galater, dort steht in Galater 5, Vers 16, darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Nun natürlich, wir Menschen, wir sind nicht perfekt. Aber es heißt, dass der Heilige Geist dich und mich führen möchte. Dass wir auf dem Weg laufen, was der Heilige Geist uns vorzeichnet. Und dass wir ein Leben hervorbringen, was uns selber segnet, aber auch was Gott verherrlicht. Und das ist das, was ich persönlich möchte, was wir als Gemeinde möchten. Ein Leben zu führen, beziehungsweise eine Gemeinde zu sein, die Jesus Christus verherrlicht. Dass wir Menschen sind, die so leben, wie Jesus Christus gelebt hat. Und zwar in allen Zeiten. In Zeiten, die herausfordernd sind, wie jetzt. Oder auch in Zeiten, wo es gut läuft. Paulus schreibt dann weiter in Galater 5, 19 bis 23. Gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach. Ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und aufschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischen Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben. Ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Was meint Paulus hier? Er nennt hier zum einen Punkte, die unser natürliches Menschsein ausmachen. Luther nennt es ist das Leben im Fleisch. Also Dinge, die unserem Naturell entsprechen, die aus uns selber hervorkommen manchmal, die uns von Gott trennen. Und Paulus sagt, dass wir von unserer eigenen Natur her eigentlich genau das Gegenteil von dem machen, was der Geist Gottes dir und mir schenkt. Und oftmals ist es so, wenn du schwere Zeiten durchmachst, vielleicht auch jetzt, wo du in einer schweren Zeit bist, wo die psychische Belastung zunimmt, dann bist du anfälliger für solche Punkte, die dich von Gott trennen. Gerade Streit, wenn man viel zu Hause ist. Oder Eifersucht, weil es anderen Menschen vielleicht gerade besser geht. Wutausbrüche, Auseinandersetzungen, Uneinigkeit, Spaltungen. Ich denke, wir kennen das alle. Aber gleichzeitig spricht er davon, was die Frucht des Heiligen Geistes, was der Heilige Geist hervorbringt. Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und ich finde es ganz toll, wie Chantal das gerade dargestellt hat. Weil, wenn wir hier von der Geistesfrucht sprechen, dann sprechen wir eigentlich nicht von den Geistesfrüchten, sondern es ist eine Frucht, die aus verschiedenen Teilen besteht. So, und ich weiß, ich bin nicht der perfekte Mensch, wir sind nicht die perfekten Menschen. Aber ich möchte den Heiligen Geist in mir wirken lassen. Bist du bereit, dich von Gott prägen zu lassen? Es sind 9 Punkte, die dein und mein Leben zum Aufblühen bringen, was der Heilige Geist dir schenken möchte. Und ich möchte auf 2 Punkte eingehen. Das erste ist, was ist Friede? Wenn ich an Frieden denke, dann denke ich erstmal an die Abwesenheit von Krieg. Also Erster, Zweiter Weltkrieg, ja, Frieden erleben wir jetzt eigentlich ja in Deutschland. Aber Krieg kann ja auch anders aussehen. Krieg kann ja auch zwischenmenschlich sein. Gerade da, wo Streit, wo Auseinandersetzungen da sind, wo Streit mit den Nachbarn ist, Streit mit den Eltern, mit dem Ehepartner, mit den Kindern, wo wir sagen, es soll doch mal wieder Frieden einkehren. Wo wir sagen, da wünschen wir uns, dass es jetzt wieder friedlich wird. Solche Situationen kennst du bestimmt. Ich bin zwar nicht der große Freund von Wikipedia, aber manchmal ist es doch mal ganz gut, da reinzugucken. Was sagt Wikipedia, was Friede bedeutet? Ich will es mal vorlesen. Wikipedia sagt, Frieden ist im heutigen Sprachgebrauch der allgemeine Zustand zwischen Menschen, sozialen Gruppen oder Staaten, in dem bestehende Konflikte in rechtlich festgelegten Normen ohne Gewalt ausgetragen werden. Der Begriff bezeichnet einen Zustand in der Beziehung zwischen Völkern und Staaten, der den Krieg zur Durchsetzung von Politik ausschließt. Also Wikipedia sagt im Prinzip, wo keine Gewalt ist, so da ist Frieden. Aber was meint der Paulus, wenn er jetzt von Frieden spricht? Das Erste, was mir da wichtig geworden ist, er meint die Zufriedenheit im eigenen Herzen. Er meint, Friede ist doch viel mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Auch Jesus spricht davon. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 27, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Ein Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Dieser Friede, der alle Vernunft übersteigt, den Jesus Christus in dein Herz legen möchte, der Friede, dass wir froh, dass wir gelassen sein dürfen, weil wir wissen, dass wir errettet sind und dass wir wissen, dass wir Geborgenheit haben in Gottes Leitung, der uns alles gibt, was wir brauchen. Augustinus hat einmal gesagt, unruhig ist unser Herz, o Gott, bis es Ruhe findet in dir. Und als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, da dachte ich so, okay, in dem Wort unzufrieden sein oder zufrieden sein, steckt ja auch dieses Wort Frieden drin. Und wann bist du unzufrieden? Vielleicht bist du unzufrieden, wenn du neidisch bist auf andere Menschen. Wenn du siehst bei Instagram, wie schön andere Menschen in Urlaub fahren, was die für tolle Sachen unternehmen können, was du gerade vielleicht nicht so kannst. Wenn du meinst, im Leben zu kurz zu kommen, werden wir unzufrieden. Wenn du als Person dich nicht wertgeschätzt fühlst, nicht wahrgenommen wirst. Wenn du dir unterschwellige Sorgen machst. Oftmals sind auch das Ursachen für Streit und Auseinandersetzung. Oder wenn ich mich mit anderen Menschen vergleiche, wie toll die sind, was die für tolle Begabungen haben und was ich vielleicht nicht so gut kann, werde ich unzufrieden. Oder vielleicht auch jetzt gerade in Punkten, wo wir Angst haben, Einfluss zu verlieren, vielleicht auch ein Stück weit Macht, Ansehen zu verlieren. Wenn ich unzufrieden bin, kann ich dann Frieden in meinem Herzen haben? Vielleicht sagst du auch, ich bin unzufrieden, weil die Situation in meinem Alltag, die ist einfach nicht friedlich. Weil zu Hause mit meinen Kindern ist es sowas von schwierig, mit meinem Ehepartner ist es schwierig, in meiner Firma ist es gerade schwierig. Wie soll ich da Frieden haben? Es ist einfach unrealistisch. Manchmal sind wir auch unzufrieden, haben keinen Frieden, weil wir in der Vergangenheit verletzt wurden. Weil Dinge passiert sind, die uns bis heute noch so auffühlen, die uns immer noch so aufregen, ob es in der Familie ist, in der Ehe, in der Herkunftsfamilie, in der Gemeinde, im Business. Eine Unzufriedenheit, die du im Herzen trägst. Und diesen Frieden versuchen wir nachzujagen oder zu stillen, bis wir eine gewisse Zufriedenheit in unserem Leben bekommen. Oder zumindest meinen zu bekommen. Zum Beispiel, indem du arbeitest bis zum Abwinken. Es vielleicht auch ganz läuft, aber du merkst, Frieden bekomme ich dadurch in meinem Herz nicht wirklich. Oder indem wir uns künstlich über andere Menschen erheben, indem wir sie schlecht machen, über sie lästern, über sie reden, dass wir doch vielleicht was Besseres sind. Aber auch das bringt keinen Frieden in unser Herz. Oder indem wir ständig versuchen, uns abzulenken, zu konsumieren, alle möglichen Sachen zu machen. Es ist eine gewisse Unsicherheit, eine Unruhe da. Und Jesus Christus wird als der Friedefürst in der Bibel bezeichnet. Als der Friedefürst, welcher dir die Feindschaft zwischen Gott und Mensch weggenommen hat, indem Jesus Christus die Strafe für sich aufgenommen hat, für die Sünde, für den Tod, dass er stellvertretend für uns gestorben ist. Und er möchte dir echten Frieden schenken. Ein schlauer Mensch hat einmal geschrieben: Frieden ist eine innere Ruhe und Gelassenheit der Glaubenden aufgrund der Tatsache, dass sie in der rechten Beziehung zu Gott stehen und die Gewissheit haben, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Ich lese es nochmal. Frieden ist eine innere Ruhe und Gelassenheit der Glaubenden aufgrund der Tatsache, dass sie in der rechten Beziehung zu Gott stehen und die Gewissheit haben, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Er möchte dir Frieden schenken. Der Heilige Geist möchte dir übernatürlich diese Gewissheit schenken. Die Gelassenheit, diesen Frieden in Jesus Christus möchte er dir schenken. Aber jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Jetzt sagen wir, okay, diesen Frieden, den möchten wir doch auch in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen hineinschicken. In Markus 9, Vers 50, dort steht: Das Salz ist gut, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit werdet ihr es würzen? Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Gelebter Friede zeigt sich also auch, wie wir Frieden mit unseren Mitmenschen haben. Und es ist einfacher, mit anderen Menschen gut zusammenzuleben, weil wir Frieden in Gott haben. Und wenn wir aufgefordert werden, dieses zu tun, diesem Frieden in unserem Umfeld nachzujagen, dann geht es ja viel mehr als nur darum, dass wir in unserem Leben Frieden und Glück haben und dass wir gelassen sein können. Sondern es geht darum, dass wir von uns wegschauen und zu unseren Mitmenschen hinblicken. Dass sich unser Blick auf das Wohlbefinden unseres Nächsten richtet. Dass wir vieles Gutes tun, damit es unseren Mitmenschen gut geht. Shepherd's Inn hier, gutes Beispiel, wie wir das praktisch machen können. Aber vielleicht auch, wo du jetzt gerade in einer Situation bist, wo du sagst, da ist es für mich gerade schwierig. Aber wie kannst du jemandem anderen etwas Gutes tun, diesen Frieden, den du in Jesus Christus hast, weitergeben in dein Lebensumfeld? Egal, ob du Mutter bist, ob du ein Arzt bist, Lehrer, ob du Pastor bist, ob du Handwerker bist, wo kannst du jemandem anderen etwas Gutes tun und diesen Frieden auch anderen Menschen weitergeben? Aber kann ich Frieden jetzt mit allen Menschen haben? Was ist, wenn es einfach gerade nicht geht? Es ist ja oftmals jetzt nicht nur, dass ich dafür verantwortlich bin. Es gibt ja auch viele Punkte, wo ich sage, da kann ich überhaupt gar nichts dran machen. Da kann ich nichts dran ändern, weil die Situation ist gerade so schwierig. Die Realität ist so anders. Da können wir zwar von Frieden reden, aber es ist einfach unrealistisch. Ja, natürlich. Überall in unserem Umfeld, wir sind nicht im Himmel, gibt es nicht den perfekten Frieden. Aber ich kann mir die Frage stellen, was kann ich mit dem ich gerade keinen Frieden habe, was kann ich dem Gutes tun? Auch wenn mir gerade gar nicht danach ist, aber weil ich diesen Frieden von Jesus Christus bekomme, möchte ich übernatürlich diesen Frieden weitergeben. Wenn ich gerade Herausforderungen bei mir in der Ehe habe, wie kann ich meinem Ehepartner vielleicht trotzdem etwas Gutes tun? Wenn ich Probleme mit meinen Arbeitskollegen habe, wie kann ich meinem Arbeitskollegen etwas Gutes tun? wo ich ihn vielleicht mal lobe, wo er überhaupt nicht mit rechnet, wo ich ihm vielleicht etwas schenke, wo er vielleicht überhaupt nicht mit rechnet. Wo ist das bei dir im Alltag dran? Wo ist bei dir, wo du sagst, da habe ich Probleme beim Thema Frieden? Aber wo kannst du deinem Nächsten etwas Gutes tun, um diesem Frieden ein Stück näher zu kommen? Und oftmals ist es in diesem Punkt auch wichtig, anderen Menschen zu vergeben. Vielleicht auch sich in die Situation hineinzusetzen. Ja, warum handelt er gerade so, wie er handelt? Wie tickt er? Nicht nur zu denken, Mann, ist der aber blöd, sondern auch zu gucken, okay, warum ist es so? Und diesen Menschen zu vergeben. Im Psalm 34, Vers 15 heißt es, lasst ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Bekannter Vers, haben wir im letzten Jahr uns viel mit beschäftigt. Wie bekomme ich jetzt Frieden in meinem Leben? Einmal beten, Jesus schenkt mir Frieden in mein Herz, okay, aber vielleicht manchmal reicht es auch nicht. Sondern ich glaube, ich bekomme Frieden in meinem Leben durch eine lebendige Gottesbeziehung. Eine Frucht hängt auch davon ab, wie gut der Boden ist, wie tief die Wurzeln sind. Wenn der Boden gut ist, wenn die Wurzeln gut sind, dann kann diese Frucht gedeihen und wird großartig und sieht super gut aus. Vielleicht gibt es aber auch eine Frucht, die gut aussieht, aber wenn ein Sturm kommt, dann ist alles kaputt und alles vorbei. Und somit lasst uns nahe an Jesus Christus dran sein. Christus zentriert Leben. Aber nicht nur das in der Theorie, sondern indem wir das den Heiligen Geist machen lassen. Nicht indem wir denken, okay, das steht so in der Bibel, wir müssen es so machen, sondern der Heilige Geist wird es in dir vollbringen, wird dir die Kraft dazu geben. Und darauf wollen wir vertrauen. Und bevor ich gleich die Predigt weiterführe, möchten wir jetzt das Mahl, das Abendmahl zusammen feiern. Wir feiern das Abendmahl, um uns daran zu erinnern, wer Jesus Christus ist. Dass er dein Erretter, dein Erlöser ist. Er ist der Friedefürst, er möchte dir Frieden schenken. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du daran glaubst, dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, dass er lebt, bist du ganz herzlich zum Abendmahl eingeladen. Wir feiern das Abendmahl als ein Freudenmahl, weil wir uns darüber freuen, dass Jesus in dein und mein Herz gekommen ist, dass er uns vollkommen erfüllen möchte. Und vielleicht sitzt du gerade vor dem Bildschirm und sagst, in meinem Leben, da ist so viel los, kann ich überhaupt zu Jesus Christus kommen? Das sind so viele Punkte, was nicht die Geistesfrucht ist, sondern gerade aus den Punkten, die dem entgegensprechen. Da möchte ich dir einen Vers zusprechen. Es heißt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das darfst du für dich persönlich annehmen. Daran denken wir beim Abendmahl, dass nicht wir die perfekten Menschen hier auf der Erde sind und auch nicht sein müssen, weil das geht nicht. Aber weil wir an Jesus Christus glauben, der perfekt ist, der uns das Leben gegeben hat, der uns Frieden gegeben hat, und daran wollen wir uns erinnern. Vielleicht sagst du auch, es gibt Dinge an meinem Leben, die sind der Grund, warum du gerade keinen Frieden hast, weil du im Streit bist mit anderen Menschen, weil du dich auf andere Dinge fokussierst, aber nicht auf den Frieden von Jesus Christus. Dann sei dir bewusst, dass er der Anker in deinem Leben ist, an du dich klammern darfst. Zum Schluss der Predigt möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, auf einen weiteren Teil der Geistesfrucht. Es heißt in Sprüche 14, Vers 29, wer geduldig ist, ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Und wenn ich an geduldig denke, muss ich leider oftmals an Krankheit denken. Wenn ich krank bin, bin ich oft sehr ungeduldig, dass ich wieder gesund werde. Gerade wenn man gerade nicht laufen kann oder wenn man andere weitige Probleme hat, dann rechnet man sich aus hier, wann bin ich wieder fit, wann geht's wieder weiter. Und es ist ja auch bekannt, dass ein geduldiger Patient eher gesund wird als einer, der immer drängelig ist und sich nicht vernünftig auskuriert. Man kann entweder jammern und meckern oder ich kann sagen, okay, Herr Jesus Christus, ich nehme es so an, wie es gerade ist. Warum ist Geduld wichtig und nötig? Weil auch das Zusammenleben mit anderen Menschen oftmals anstrengend ist. Geduldig zu sein mit den Kindern, mit den Mitarbeitern, mit den Arbeitskollegen, auch in der Gemeinde manchmal, auch da kann man leicht mal an Geduld verlieren. Auch Paulus schreibt darüber. Also ein wichtiges Thema in der Bibel, Geduld. Er schreibt zum Beispiel an die Christen in Thessalonik, seid geduldig gegen jedermann. Oder auch Gott selber sagt in 2. Mose 34, oder wo es dann heißt, barmherzig und gütig und geduldig und von großer Gnade und Treue ist der Herr. Geduld, auch Paulus, eine Frucht des Geistes. Gleichwertig mit Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, warum ich manchmal ungeduldig bin, dann bin ich ja zu der Erkenntnis gekommen, so mehr Ziele, je mehr Ziele, je mehr Leidenschaften, je mehr Wünsche ich habe, desto stärker stehe ich in der Gefahr, ein Geduldsproblem zu bekommen. Womit ich jetzt auf keinen Fall sagen will, dass es nicht wichtig ist, Ziele und Leidenschaften und Visionen zu haben, sondern im Gegenteil. Aber oftmals, das ist mir als erstes sehr wichtig geworden, Ungeduld führt oftmals auch zu schweren Fehlern. Wenn ich krank bin, habe ich das Ziel, möglichst schnell wieder gesund zu werden, wieder auf die Arbeit zu können oder einfach wieder nach draußen gehen zu können oder was weiß ich. Bin ich aber ungeduldig und mache in dieser Zwischenzeit dumme Fehler, dann ist das nicht gut, dann dauert das noch ewig, bis ich wieder gesund werde. Geduld bedeutet auch Durchhaltevermögen. Geduld ist auch Durchhaltevermögen. Und in unserer heutigen Gesellschaft sind wir sehr stark geprägt von Geschwindigkeit. Ja, jeder muss sofort alles besitzen an Konsum, alles muss sofort laufen, muss sofort geschehen. Wer rastet, der rostet. Ja, muss alles sofort möglichst schnell alles gemacht werden. Und es gibt unseren Ist-Zustand, wie es gerade ist, und unser Ziel. Dazwischen werden wir oft ungeduldig. Wo kann das sein? Das kann zum Beispiel sein, wenn meine Kinder, also ich habe jetzt keine Kinder, aber wenn ich Kinder hätte, wenn die, oder früher, wo ich dir Hausaufgaben machen sollte. Ja, meine Eltern hatten das Ziel, hier Matthias Ackermann, jetzt mach deine Hausaufgaben fertig. So, ich habe jetzt gerade keine Lust und was weiß ich, ich will lieber Super Nintendo spielen, wie es damals üblich war. So, und Eltern werden ungeduldig und oft in dieser Ungeduld kann man dumme Sachen sagen, kann man nicht weise handeln. Das sehen wir auch in der Bibel. In der Bibel hören wir auch, lesen wir auch, dass, wenn man ungeduldig ist, oftmals unbeherrscht und unüberlegt handelt. So heißt es zum Beispiel in 4. Mose 21, aber unterwegs verlor das Volk die Geduld. Und sie beklagten sich bei Gott und bei Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten weggeführt, damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses elende Manna hängt uns zum Hals heraus. Da schickte der Herr zur Strafe giftige Schlangen unter das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Also auch hier, das ungeduldige Volk in der Wüste. Sie wussten hier, unser Ziel ist es, in das verheißene Land zu gehen. Aber die Zeit dazwischen waren sie nicht geduldig. Hatten sie kein Durchhaltevermögen oftmals nicht und haben Fehler gemacht. Oder wir lesen das auch in der Bibel bei Abraham und Sarah, die ein Kind haben wollten, was das Ziel war, wo sie zwischendurch auch nicht unbedingt immer geduldig waren, nicht auf Gott so vertraut haben. Und das ist auch in unserem Leben oftmals eine Herausforderung, diese Spannung auszuhalten. Wenn ich morgens aufstehe, habe ich oftmals so eine To-Do-Liste, wo steht das und das und das und das, das ist heute dran. Und oftmals schaffe ich die Sachen nicht, weil unüberlegte oder spontane Sachen dann dazwischen kommen. Ja, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und oftmals werde ich ungeduldig und Sachen laufen bloß noch irgendwie halbfertig oder nicht gut. Und darum bezeichnet Geduld Durchhaltevermögen. Die Fähigkeit zu warten, ohne jetzt irgendwie zornig oder verärgert oder unruhig zu werden. Und das ist eine Geduld, die Jesus Christus, die der Heilige Geist dir schenken möchte. Eine übernatürliche Geduld. Ungeduld führt oftmals zu schweren Fehlern. Aber Geduld bedeutet, in der Hoffnung zu bleiben und nicht der Verzweiflung nachzugeben. Geduld bedeutet auch, seine Leidenschaften unter Kontrolle zu haben. Es heißt in Sprüche 16, Vers 32, besser langmütig sein, also geduldig sein, als ein Kriegsheld und besser sich selbst beherrschen, als Städte bezwingen. Also, der Autor hier schreibt also, einer, der geduldig ist, ist besser als ein Held. Ist besser als ein Kriegsheld. Er sagt hier nicht, ein Held zu sein ist schlecht, das sagt er nicht. Aber was er sagt ist, geduldig zu sein ist besser. Es ist gut, die Qualifikation zu haben, dass ich meine Ziele erreichen kann. Das, ja, wie es hier auch steht, auch ein Held zu sein. Aber es ist besser, geduldig zu sein. Warum? Weil der geistliche Mensch, der die Geistesfrucht in sich trägt, der ist reifer, der ist stärker. Warum? Er hat seine Leidenschaften unter Kontrolle. Er übergeht nicht alle anderen Menschen, sondern er hat sich unter Kontrolle. Er hat seine Emotionen unter Kontrolle. Er kann Dinge klarer sehen. Und das ist in allen Bereichen unseres Lebens so. Das ist in unserem Beruf so. Das ist in der Gemeinde so, wo es Ziele gibt, die wir manchmal schneller erreichen würden oder besser. Aber oftmals zählt es auch, geduldig zu sein und Durchhaltevermögen in einigen Bereichen zu haben. Bei Geduld geht es auch nicht um Nachsicht oder um ein Übersehen. Es geht nicht darum, dass dann die Eltern sagen, okay, hier, du hast jetzt keine Lust, deine Hausaufgaben zu machen, bevor ich ungeduldig bin, sage ich hier, lass es doch einfach sein und mache jetzt, was du willst. Nein, darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht nicht um Nachsehen oder um ein Übersehen, sondern es bedeutet, die Kontrolle zu behalten und einem klar zu sein, es gibt eine gewisse Spannung und diese Spannung, die halte ich aus, da bin ich kontrolliert, da bin ich geduldig. Geduld haben bedeutet auch, mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen zu leben oder diese auch zeitweilig bewusst zurückzustellen. Wenn wir ungeduldig sind, dann werden wir ganz schnell zu einer Gefahr für uns selber, weil wir selber dumme Sachen machen können, aber auch für andere, weil wir unüberlegte Sachen sagen, weil wir Menschen verletzen. Was ist, wenn Gott ungeduldig wäre? Da hieß ja da, ja Gott ist von großer Geduld. Was wäre gewesen, wenn Gott im Volk Israel ungeduldig gewesen wäre? Schon im Sündenfall hätte er wahrscheinlich sofort alles vernichtet. Aber nein, Gott ist geduldig und von großer Güte. Und das dürfen wir für uns persönlich annehmen. Wir leben jetzt in einer Zeit, in einer Gnadenzeit. Wir wissen nicht, wann einmal das Ende kommen wird. Aber wir haben jetzt in dieser Zeit die Möglichkeit, uns bewusst für Jesus Christus zu entscheiden. Dass wir für uns persönlich erkennen, wir sind nicht die perfekten Menschen. Es gibt Punkte in unserem Leben, die trennt uns zwischen dir, zwischen mir und Gott. Und wir haben jetzt heute die Möglichkeit, das für uns persönlich anzunehmen. Dass Jesus Christus in unser Herz kommt. Vielleicht auch das, was wir gerade bei der Mahlfeier gefeiert haben, nochmal neu für uns anzunehmen. Dass Jesus Christus uns so sehr liebt, dass er bei dir und mir ist. Dass er uns Frieden und Geduld schenken möchte, wo wir keinen Frieden haben, wo wir keine Geduld sind. Vielleicht guckst du auch gerade zu und sagst, ich kenne Jesus eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, was in der Bibel steht. Ich habe auch Heiligen Geist noch nie gehört. Ich will dich dazu ermutigen, einen Schritt auf Jesus Christus zuzugehen. Ein Gebet zu sprechen und zu sagen, Herr Jesus, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber ich will mehr von dir erleben. Ich will dich ermutigen, ein Leben mit Jesus Christus zu führen. Und für uns als Gemeinde, dass wir gerade in dieser Zeit in einer Spannung leben, wo es in der Gefahr ist, ja, keinen Frieden zu haben oder ungeduldig zu sein, aber dass wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen und auf den Wegen Jesu und der Bibel zu gehen und füreinander da sind. Amen. Ich bete zum Schluss. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du lebst. Und ich danke dafür, dass ja, wir nicht alleine hier auf der Erde sind, sondern dass du uns auch den Heiligen Geist geschenkt hast. Und wenn ich das hier alles so höre, dann ja, ist das so herausfordernd. Und ich sehe oft auch in meinem Leben, wo ich ungeduldig bin, wo ich blöde Sachen sage und so weiter. Aber ich weiß, ich lebe aus deiner Vergebung. Und ich bittere dich darum, Heiliger Geist, dass du immer mehr durch uns wirkst. Dass wir die Geistesfrucht, ja, dass sie in uns gedeiht, dass sie in uns wächst. Dass wir in der Gemeinde lernen, immer mehr gut miteinander umzugehen, auch in dieser schwierigen Zeit, dass wir zusammenstehen in Liebe, Freude, Geduld, Sanftmut. Und aus unserer eigenen Kraft können wir das nicht. Es geht nicht darum, irgendwie Appelle oder Theorien zu erfüllen, sondern es geht darum, mit dir zu leben in unserem Alltag. Und darum bitte ich dich, dass du uns erfüllst, dass du uns bei uns bist in unserem Alltag. Amen.